Nun in 1. Johannes, Brief, Kapitel 2, von Vers 24 bis Ende. 1. Johannes 2, ab Vers 24. Heute sind gar nicht alle Geschwister hier, muss ich feststellen. Stühle leer. Nun, wenn der Apostel Paulus sagt, ihr, dann schließt er die Welt aus. Denn dieser Brief ist zu Kindern Gottes geredet und nicht zur Welt. Es ist notwendig, dass wir den Charakter des Wortes Gottes jeweils erkennen, sonst gehen wir irre in der Beurteilung. Es ist wichtig, dass wir im Erkennen seines Wortes auch immer erfassen, wer da jeweils angesprochen ist. Also hier sind die Kinder des Lichts, die Kinder Gottes angesprochen. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, es ist ganz klar, dass er hier auf den Anfang des Briefes geht. Und da heißt es in Kapitel 1, 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang war. Was war denn von Anfang? Was sie von Anfang gesehen mit ihren Augen und was sie gehört und angeschaut hatten. Das war Jesus. Das heißt, was ihr im Anfang von Jesus gehört habt, nicht von irgendjemand. Das ist ja die Problematik auch in der Gemeinde Jesu heute. Da wird so furchtbar viel geredet, was gar nicht Jesus gesagt hat. Und da wird so viel gehört, was Jesus gar nicht ausgesprochen hat, was der Herr gar nicht gemeint hat. Und hier sollen wir ein ganz feines Unterscheidungsvermögen haben. Was hat Jesus Christus im Anfang geredet? Denn alles das, was danach geredet worden ist, nach Jesus, ist nicht mehr die Stimme unseres Herrn. Ganz klar. Damit setzt sich auch das Wort Gottes an dieser Stelle auseinander. Nämlich ab Vers 18. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Diese Auseinandersetzung ist mit jenen, die von ihnen ausgegangen waren, aber nicht nach dem Geiste von ihnen waren. Es ist der Geist des Antichrists, der neben Christus herläuft. Was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Das, was wir durch den Herrn Jesus empfangen haben, soll in uns bleiben. Das ist wichtig. Dass wir von dem, was der Herr Jesus uns geschenkt hat, wir nicht abstreichen lassen durch nachfolgende Redewendungen. Wenn wir den Geist Gottes haben und bemüht sind, in ihm zu bleiben, werden wir sehr wohl verstehen, was Gottes Wort hier meint. Wir werden sehr wohl erkennen und hören, was der Geist Gottes in uns, denn Christus ist in uns, die wir seine Kinder sind, was er zu reden hat, was er da meint, was er da sagt. Es ist eben notwendig, ganz im Lichte Gottes zu sein, damit wir auch vernehmen und erkennen, was der Geist Gottes zu uns reden will, was er uns zu sagen hat. Und wenn wir bereit sind, den Herrn in uns aufzunehmen, Acht zu haben auf seine Stimme und auf sein Reden, dann werden wir es schon verstehen. Wir haben ja die Mitteilung im Worte Gottes in Verbindung mit Vers 27. Da heißt es, bleibet in euch, nachdem ihr ihn empfangen habt, bleibet in euch. Und ihr bedürfet nicht, dass euch jemand belehre. Das geht hierhin auf den Menschen, die von ihnen ausgegangen waren, die neben Christus waren, nämlich in diesem Wort Anti nach dem griechischen Neben, daneben, einer der neben Christus steht, nicht so sehr Anti im Sinne des Gegen nach dem Lateinischen, sondern nach dem griechischen daneben, neben Christus herlaufend. In einer bestimmten Bezugsrichtung der Parallele, daneben her, wie zwei Schienenstränge, die laufen immer, der andere läuft immer neben dem einen. nicht wahr? Und so ist es auch mit dem Geist des Antichristus, den wir nicht sehen sollten primär im Zustand des permanenten Atheismus. Das ist gegen, aber nicht neben. Was wir gehört haben, soll in uns bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr in dem Sohn und der Vater und dem Vater bleiben. Wenn dann, das ist das Erkennungszeichen der Kinder Gottes, wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Nachher kommen wir dazu. In dem Augenblick, in dem wir Kind Gottes geworden sind, dann sind wir in ihm, dann bleibt er in uns. Wir können nicht sagen, er ist in uns, wenn wir nicht in ihm sind. Das ist das Wechselspiel. Viele Christen sagen, ich habe auch Christus. Das ist unwichtig, was man da sagt. Entscheidend ist, ob Christus uns hat und ob Christus uns hat, dem geht voraus, dass wir uns ihm, unserem Herrn, ganz ausgeliefert haben. Das ist die Frage. Christus kann uns nur insofern haben und besitzen, inwieweit wir uns ihm ausgeliefert haben. Das heißt, dass wir nichts mehr privat für uns verwalten, sondern wir sind Beauftragte und Verwalter unseres Herrn, und alles, was wir für uns abzweigen, zweigen wir Christus ab. Nämlich für uns, nicht für ihn. Es ist notwendig, dass wir erkennen, dass die Nachfolge Jesu eine absolute, eine schlussendliche Auslieferung an Christus ist, die alles in sich beinhaltet und nichts mehr für sich selbst sucht und nimmt. Das ist Jesus Nachfolge. Alles andere ist Krampf. Wir unterhalten uns aber heute Abend nicht über Krampf, sondern über Jesus Nachfolge. Und deshalb ganze Auslieferung an ihm. Und die Frage an uns ist, nicht wie wir das gern möchten, sondern wie der Herr das nun sieht, wie er uns in seinem Lichte, in seinem Worte sieht, wie er uns befindet, wie wir vor ihm stehen. Wir wissen und kennen als Kinder Gottes sein Urteil auch über uns. Das ist die Not in unserer heutigen Zeit, dass wir viele Christen haben ohne schlussendliche Auslieferung an ihm. Nämlich in dem Gestorbensein in Christus. Das allein macht uns eigentlich erst zu einem wahrhaften Kind Gottes in der Frucht. Denn die Frucht ist verbunden mit dem Tod. Es sei denn, dass das Samenkorn in die Erde fällt und stirbt. Wenn es allein bleibt, kann es keine Frucht bringen. Und wir sollen gestorben sein in uns selbst, in unserem Fleische, sonst kann die kostbare Frucht des Geistes nicht gesehen, nicht geschaut werden. Geheimnis des Lebens, der Tod. Das Leben, das uns durch Christus vermittelt ist und wird, wenn wir zu ihm kommen, ist verbunden mit dem vorausgegangenen Tod Jesu. Denn er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. So sagt es Gottes Wort. Und es ist notwendig, dass wir wirklich bereit werden, in unseren fleischlichen, in unseren leiblichen Dingen zu sterben. Wenn wir gestorben sind, sind wir nicht mehr empfänglich für die Dinge, die nicht Christus heißen, aber empfänglich für Christus selbst, weil der neue Mensch in uns genährt werden muss mit himmlischem Manna. Das ist sein Wort. Dann werden wir im Sohne, in dem Sohn und im Vater bleiben. Wer den Sohn hat, der hat auch den Vater, nicht wahr? Niemand hat den Vater, der den Sohn nicht hat. Deshalb gibt es keine. Wir erkennen sofort den Geist des Antichrists, die den Sohn Gottes nicht anerkennen. Die wollen zwar Gott anerkennen, aber Jesus nicht. Das ist der Geist des Antichrists. Man läuft parallel in der Anerkennung Gottes, aber nicht des Sohnes Gottes, Jesu. Wir haben ein ähnliches Wort in Kapitel 3, Vers 24. Wer seine Gebote hält, bleibt in ihm und er in ihm. Das heißt, weil Christus am Kreuz von Golgatha die vollkommene Erlösung gebracht hat, deshalb ist jeder, nach Vers 24, wer seine Gebote hält, nicht sein Gebot, sondern seine Gebote. Wir stehen nicht mehr unter Gesetz, sondern unter den Weisungen Gottes Neuen Testaments, in der Freiheit des Christus, die zusammengesetzt ist durch Weisungen seiner Gebote. Und zwar, dass wir sie freiheitlich ausüben und ausführen dürfen und nicht unter Zwang und unter Kampf und Druck, sondern freiheitlich in der Freiheit, in diese Freiheit, in die Christus uns berufen hat. Da heißt es in Vers 24, wer nun die Gebote, das sind die Gebote seiner Liebe und seiner Treue, wer sie tut, wer diese tut, Neuen Testament, der bleibt in ihm. Und in ihm bleibt der Herr Jesus. Deshalb heißt es dann, dass er in uns bleibt. Hältst du seine Gebote? Wenn wir sie halten wollen, ist es notwendig, dass wir sie kennen. Wie könnten wir sie halten, wenn wir sie nicht kennen würden? Das heißt also, wir müssen ganz klar im Worte Gottes zu Hause sein. Nichts sollte uns näher sein als das Wort Gottes. Das sollte, mit dem sollten wir morgens unseren Tag anfangen und abends beenden. Dazwischen empfiehlt sich's zu lesen und solches gut aufzumerken, was Gott durch sein Wort zu uns redet. Das ist aber auch gleichzeitig die Verheißung nach Vers 25, welcher er uns, nicht wir, sondern Gott uns verheißen hat. Es ist die Verheißung Jesu Christi. Es ist die Verheißung des Lebens, welches er uns verheißen hat, das ewige Leben. Danach strecken sich letztlich alle Menschen aus. Die einen in Anspannung des Fleisches durch Askese. Der eine legt sich auf ein Nagelbrett, damit er Gott gefalle. Aber alle solche Dinge haben vor Gott weder Bestand noch Annehmung. Der Jesus hat uns eine Zeit der Gnade eingeräumt, in der es gilt, Ja zu sagen zum Angebot seiner Liebe und dass wir uns so hineinstellen in sein Licht, damit wir uns richtig lieben lassen von Jesus. Wisst ihr, das geschieht damit, dass wir alles ablegen, was das Sünde ist. Dann können wir uns richtig von Jesus lieben lassen. Dann sind wir im Zentrum Gottes. Denen geht's gut, wer das erfasst hat. Und zwar Ja zu sagen zur Liebe unseres Herrn und zu seinem Wort. Dann sind wir in der Verheißung. Dann bleiben wir in ihm und er in uns. Dann wird auch offenbar das, was Christus durch seine Auferstehung ans Licht gebracht hat, nämlich Unverweslichkeit. Und das macht uns zu einem Kinde Gottes, wenn wir dieses neue, dieses ewige Leben haben. Nicht, wenn wir uns danach ausstrecken. Dann haben wir es nicht. Es gibt Leute, die kämpfen um Dinge. Der eine um ein Lottogewinn. Ja, solange er um diese Dinge kämpft, hat er es noch nicht. Das ist ganz klar. Der andere kämpft um einen Sieg. Ein Heerführer auf dem Schlachtfeld. Solange er darum kämpft, hat er noch nicht. Aber wir sollen in Christus zur Ruhe gelangt sein. Und nicht mehr kämpfend uns die Dinge erfechten, sondern Christus hat's ja für uns getan. Solange wie wir selbst um die Errettung noch kämpfen, haben wir sie noch nicht, denn Christus hat uns erlöst. Das wird offenbar, ob wir in Christus sind. Und der Vater ist nur in uns, wenn wir im Sohne sind, sonst nicht. Dann haben wir das ewige Leben. Hast du ewiges Leben? Es ist die Frage der Existenz ewiger Zeiten, ewiger kommender Zeitalter und die Frage ewiger Verlorenheit, ewiges Leben. Wer dieses ewige Leben nicht hat, der hat gar nichts. Aber die Armut derer, die Jesus nicht haben, wird erst offenbar. Nämlich am Tag der Offenbarung. Da wird es geschaut, dass sie vergeblich gelaufen sind. Der Apostel ermahnt uns, dass wir nicht vergeblich gelaufen sein sollen. Es handelt sich also um das Bleiben in ihm. Dahin deutet auch die ganze Mitteilung von Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock. Da geht es nicht um die Frage, kann ein Kind Gottes abfallen und verloren gehen, sondern da geht es um etwas ganz anderes. Das Bleiben in ihm. Und um was geht es dort? Um Israel. Weil Israel nicht in der Gesinnung und in der Treue und in der Nachfolge in ihm, im Herrn blieb, deshalb wurden sie abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Darauf kommt es an, dass wir in ihm sind, daran erkennen wir die Kinder Gottes, dass sie in ihm sind. Es wird offenbar. Durch die Gesinnung, wer Jesus im Herzen hat, hat auch die Gesinnung Christi in sich. Und die Gesinnung Christi wird offenbar durch unseren Wandel. Und die Welt kann nur überführt werden durch Christus in uns, nicht durch unsere Religiosität, sondern dass offenbar wird, dass wir Jesus in unserem Herzen haben. Das sieht auch die Welt und das lässt sich nicht verleugnen. Vielleicht mag der alte Mensch an uns, diese erste Natur, Christus nicht darstellen, das glaube ich. Das ist bei mir auch so. Aber dieses neue Leben, der neue Mensch vom Himmel, der soll dargestellt werden nach dem Gebot unseres Herrn. Dies, sagt der Apostel, habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Dann könnten wir sagen, wer sind denn die, die uns verführen? Das sind die, die nicht mehr so reden, wie es im Anfang gehört worden ist, durch unseren Herrn. Das sind die Antichristen. Die reden nicht mehr in der Redeart, wie Jesus es uns übermittelt hat. Wisst ihr, daran erkennen wir den Geist des Antichristus, von dem er die Kindlein im Glauben anspricht. Das sind die, die von uns ausgegangen sind, aber nicht von uns waren, die Antichristen. Von denen es hier heißt, die euch verführen, die also neben Christus Christentum bringen, sind Verführer. Alles, was Christus nicht im Zentrum verkündigt, verkündigt nicht Christus. Wir haben heute, ohne alle modern sein, wir haben heute einen bestimmten Klaps in unserer Christenheit, die wollen modern sein. Und dazu gehört es, dass wir auch einen modernen Pfarrer besitzen. Und wenn wir den schon haben, dann brauchen wir auch eine moderne Bibelübersetzung. In diesen modernen Bibelübersetzungen ist das Wort Blut gestrichen, muss man sich mal vorstellen. Obgleich Gottes Wort sagt, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung ist. Wisst ihr, was mit diesen modernen Leuten ist? Die leben nicht in der Vergebung Jesu, weil sie neben der Vergebung stehen und gehen und gefunden werden. Das sind solche, die nicht erlöst sind. Das sind Antichristen. Antichristen sind solche, die religiös sind. Diese Religiosität um uns ist antichristlicher Geist, die sich nicht bis ins letzte Christus ausliefern. Das ist antichristlich. Ist auch christlich. Aber nebenchristlich. Es ist eine gefährliche Sache, in diesen Endzeitpraktiken mitzureden oder mitzutun oder mitzuheucheln. Bitte sind wir vorsichtig. In diesen Dingen, da sind schon andere reingefallen, leer das Neue Testament. Da war schon ein Petrus, der mitheuchelte. Und Paulus sagt, ich widerstand ihm hart ins Angesicht, weil er mitheuchelte. Lassen wir uns in die Heuchelei der Moderne heutiger Zeit nicht verführen, nicht mit hineinführen. Ich sage nur, es endet im Chaos und im Untergang. Bin kein Schwarzmaler. Ich male sehr viel weiß, nämlich das Licht Jesus. Aber es ist notwendig, wenn wir von Schwarz bewahrt werden wollen, uns selbst im Weiß zu bewegen. Nicht wahr? Ich glaube, dass wir alle verstanden werden. Wenn wir ein vernehmliches Wort reden, auch in den letzten Tagen, und gerade heute, da heben wir uns so recht von unserer Umgebung ab. Da sagen die, na, das ist das Altertümliche, nicht? Das sind noch die, ach, das ist längst überholt. Jawohl, Christus kann nicht überholt werden, er ist einmalig. Christus ist dasselbe, deshalb bringen wir auch das alte Evangelium, dasselbe, was wir im Anfang gehört haben und gar nichts anderes. Wir lassen uns nicht abbringen von dem Kampfpreis, diesem wunderbaren Ziel, das Jesus heißt. Wir lassen uns nicht verführen. Es sind Verführer, sagt Gottes Wort hier in Vers 26. Lassen wir uns nicht von ihnen verführen, auch wenn sie das Wort Gottes verfälschen, indem sie das Blut herausstreichen. Wir haben mit diesen Menschen nichts zu tun. Sie sind nicht von uns, sagt der Apostel. Sie sind nicht von uns. Sie waren zwar mit in unserer Mitte, sie nannten sich auch christlich. Oh, dieses Wort christlich, das ist ein verfängliches Wort. Alles, was mit Licht endet, ist ähnlich, aber nicht gleich. Und es ist notwendig, dass wir selbst solche abgeben, die nicht Christus in einer Art nachahmen, sondern die Christus darstellen. Nicht, dass wir so tun, als ob Christus in uns sei, sondern dass Christus in uns ist. Darauf kommt es an. Wenn er in uns ist, dann sind wir schon in ihm. Deshalb gehen wir unseren Weg mit Jesus Christus im Zustand der absoluten Realität. Dann kommt schon klar. Wir brauchen uns keine Mühe zu machen, ob wir mit Christus klarkommen. Nicht wahr? Das ist der heutige Geist. Kommen wir überhaupt noch mit diesem Christus klar? Der passt nicht so richtig in die heutige Zeit. Deshalb muss man daneben gehen. Dieser Geist existierte schon damals. Das waren die sogenannten Gnostiker, diese Menschen mit gewaltigen Erkenntnissen. Die Bibel stellt sie bloß, das sind solche, die nichts wissen. Die betrügen sich selbst, weil sie meinen, sie wüssten etwas. Und dadurch überstellen sie sich über Gott. Ihr Vater ist Satan, sagt der Herr. Diese Leute existierten damals schon. Und dann wird uns die Beweisführung gebracht, worin wir gefunden werden, und zwar, und ihr, heißt es, Vers 27, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, das haben solche mit dem Geist des Antichristus nicht, die sind mit der Finsternis gesalbt, und zwar von Kopf bis Fuß, das ist aber etwas anderes, von dem hier geredet wird. Das ist etwas ganz anderes. Wir wollen sehen, was Gottes Wort meint. Wir schlagen 3. Mose Kapitel 10 auf. 3. Mose 10. Und da erfahren wir, was sich hier handelt. Und zwar in den einen Vers 7. Was die Bibel Gottes Wort meint. Wir sehen auch, dass es mit Leben und mit Tod verbunden ist, diese Salbung. Wer diese Salbung nicht hat, ist im Tod. Und wer sie hat, lebt. Und zwar auf immer. Der braucht sich keine Lebenssorgen mehr zu machen. Und von dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft sollt ihr nicht weggehen. Das war der damalige Tempel. 3. Mose 10, Vers 7. Ihr sollt nicht weggehen. Wisst ihr, das ist der Zustand daneben gehen, weggegangen. Hier wird gewarnt vor dem Geist des Antichristus. Weggehen, daneben laufen. Ihr sollt nicht weggehen vom Zelt der Zusammenkunft, vom Tempel. Der Jesus hat gesagt, ich baue diesen Tempel, wenn er niedergerissen ist, nach 3 Tagen wieder auf. Wir sollen von Christus nicht weggehen und nicht von solchen, von denen wir genau wissen, sie haben Christus in ihrem Herzen. Sie wollen dem Herrn dienen, von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. Und dann wird weiter gesagt, dass ihr nicht sterbet. Das Weggehen von ihm ist also verbunden mit Sterben, mit dem Tod. Denn das Öl der Salbung Jehovas ist auf euch. Das war Altes Testament. Und heute ist nicht auf uns, sondern in uns. Das ist der Heilige Geist, den wir empfangen haben. Das ist eine wunderbare Sache. Deshalb erkennen wir, die wir den Heiligen Geist haben, wenn solche reden, man solle das Blut streichen, dass sie nicht von uns sind. Ist ganz klar. Sie sind nicht von uns. Sie gehören oder sie sind eines anderen. Es sind nicht Schafe unseres Eigners Jesu. Der Jesus hat ganz klar gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Diese folgen einem anderen zu. Sie werden von jemand anders geführt und bewegt. Wem gehorchst du? Wem folgst du? Wenn Christus Herr ist in uns, werden wir seiner Stimme, der Hirtenstimme, Jesu folgen und sonst keiner. Nicht daneben, nicht neben Jesus. Dann bist du ein Antichrist. Keine Halbheiten. Was hat er gesagt? Ihr sollt nicht weggehen, ihr sollt nicht daneben laufen. Sonst sterbt ihr. Sonst ist der Tod. Johannes 15. Das ist die Situation des Todes. Feuer. Ihr werdet sonst ins Feuer geworfen. Israel ist ins Feuer geworfen worden, weil sie keine Frucht mehr brachten. Weil sie neben ihm sich stellten. Wir erkennen den Fall Satans, dass er nicht im Zentrum Gottes blieb, wie es in Hesekiel 28 heißt. Er wandelte inmitten der feurigen Steine. Und da blieb er in ihm. Und was war sein Fall? Er erhob sich über Gott. Er verließ ihn und überhob sich. Wir haben die Salbung durch den Heiligen Geist von ihm empfangen, nicht von Menschen. Das ist der Unterschied. Wir haben hier nichts von Menschen. Ich kann niemandem Heiligen Geist geben, oder? Nicht? Das gibt's ja gar nicht. Gott hat Menschen nicht dazu berufen, den Heiligen Geist zu vermitteln oder auszuteilen oder zuzusprechen. Aber auch nicht abzusprechen. Das alles finden wir auch unter Kindern Gottes. Da möchte einer den anderen, den Heiligen Geist, zusprechen. Da werden sie am Grab plötzlich selig gesprochen. Ihr ganzes Leben haben sie sich nicht um Christus und sein Wort bemüht. Die werden als ordentliche Christen am Grab selig gesprochen. Und dann gibt es auch solche, denen will man den Heiligen Geist absprechen, obgleich sie ihn haben. Alles das findet man in einer Welt. Aber der Herr will in unseren Herzen herrschen. Lässt du ihn herrschen? Was können wir noch tun, um Christus mehr in uns herrschen zu lassen? Vielleicht können wir das nachher mal untersuchen. Was könnten wir noch tun? In unserer Persönlichkeit, in unserem persönlichen Zeugnis, in unserer Familie, in unserer Gemeinde. Zeugnis in dieser Welt. B. Zeugnis in der Familie. C. Zeugnis in der Gemeinde. Wenn man sich um diese Themen bemüht, wenn man sie aus dem Lichte Gottes heraus besieht, da tun sich gewaltige Aspekte von Fragen und Erkenntnissen seines Wortes auf, wir werden genährt. Das ist sein Wort. Beschäftigen wir uns damit tiefer und tiefer, mehr und mehr. Wer diese Salbung von ihm hat, bleibt. Der bleibt, jawohl. Die anderen bleiben nicht, weil sie sie nicht haben. Solche, die durch den Heiligen Geist gesalbt sind, sind bleibend. Im Unterschied zu solchen, die sie nicht haben, vergehen werden. Sie bleibt in euch. Interessant ist, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Es gibt auch eine Lehre unter Kindern Gottes, die besagt, dass diese Salbung durch den Heiligen Geist nicht blieb. Da ist dann hier noch ein Nicht dahinter. Würde aber die ganze Aussage des Wortes Gottes ins Gegenteil kehren. Nicht wahr? Hier heißt es, sie bleibt in euch. Es gibt dann welche, die wissen es besser wie Gottes Wort. Wie Gott es sagt. Und deshalb bedürfen wir nicht, weil wir den, wenn wir den Heiligen Geist haben, wir bedürfen nicht, dass uns solche oder andere, dass euch jemand, mit dem jemand wird ausgedrückt, der den Geist nicht hat, belehre. Weil wir belehrt sind durch den Geist selbst. Johannes, Evangelium Johannes 16. Wir lesen kurz den einen Vers 13. Johannes Kapitel 16, da lesen wir den einen Vers 13. Und da sagt Gottes Wort. Das war noch vor der Zeit, hindeutend auf die Aussage Jesu, dass der Heilige Geist ausgegossen werden soll, was zu Pfingsten geschehen ist. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, so wird er euch in die halbe Wahrheit, nein, in die ganze Wahrheit leiten. In die ganze. Was wird da nicht eingeschlossen sein? Überlegen wir, was da nicht eingeschlossen ist. Denn Gottes Wort sagt in die ganze Wahrheit. Wenn wir nicht in der ganzen Wahrheit gefunden werden, dann liegt es nicht am Heiligen Geist, noch an der Ausgießung, noch an unserem Herrn Jesus Christus, noch am Vater im Himmel, noch an der Fülle Gottes. Es liegt an uns selbst, ist ganz klar. Und was könnte nun dieser Wahrheit widerstehen, dass wir uns nicht so leiten lassen in allem? Was könnte das schon sein? Es ist Sünde. Es ist Sünde. Und der Herr möchte uns einen Blick geben, zu erkennen, wie Gott uns in Christus sieht, auch hinsichtlich unserer Frucht vor den Herrn, damit wir sehend werden, damit wir uns erkennen, damit wir uns ausrichten, dass wir erfassen, wenn wir nicht in dieser Wahrheit ganz geführt werden, dass Sünde in unserem Leben ist, die noch des Bekenntnisses bedarf. Die gehört bekannt, Sünde ist dazu da, dass sie bekannt und abgelegt wird, sonst zu nichts. Sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt, ihr heißt es über alles, nicht über 50%, und wahr ist, weil sie Gottes Wort beinhaltet, sie ist wahr, Gottes Wort ist Wahrheit, ewig, soll es bestehen, und keine Lüge in ihr ist. Wir haben das in 1. Johannes 1, das heißt in Vers 5, 1. Johannes 1, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist oder Wahrheit ist, Licht und gar keine Finsternis. gar keine Lüge in ihm ist. Das ist die gleiche Aussage, nur auf andere Beziehungen ausgelegt. Das Wort Gottes ist eine wunderbare Sache. Wenn solches ist, dann werdet ihr in ihm bleiben, in Christus. Christus in euch! Dann habt ihr die Salbung von dem Heiligen empfangen. Und nun, Kinder oder nun, Kindlein, bleibet in ihm. Geht nicht von ihm weg, soll das heißen. Ihr habt ja die Salbung empfangen. Ihr könnt's nicht denen nachmachen, die sie nicht empfangen haben, die nicht seinen Geist haben. Die den Geist Jesu haben, werden daran erkannt, dass sie in ihm bleiben. Der Jesus hat zu uns gesagt, wie wir die Kinder Gottes erkennen sollen. Und zwar an ihren Früchten. Was ist deine Frucht? Was sehen die Kinder Gottes an dir in deiner Frucht? Hoffentlich sind es keine Faulen. Auf dass wir, wenn er geoffenbart wird, wer ist denn das, der geoffenbart werden soll? Der Antichrist? Nein, hier wird nicht vom Antichrist geredet, sondern nur von Antichristen. Und wenn es hier heißt er, dann ist unser Herr Jesus gemeint, der keine Gemeinschaft mit Anti- oder Nebenchristen kennt. Darauf kommt es an. Wenn er geoffenbart wird, unser Herr Jesus, wir Freimütigkeit haben und nicht vor ihm Beschämung empfangen bei seiner Ankunft. Der Jesus wird wiederkommen. Das ist bei uns nichts Neues mehr. Wir haben solches durch sein Wort glaubend in unsere Herzen aufgenommen und freuen uns, wartend freuen wir uns auf den Tag der Erlösung, wenn der Jesus wiederkommt. Wir wollen ja den Herrn Jesus begegnen in einem Zustand, wie wir das Herz unseres Herrn erfreuen. Das ist ja klar, wenn wir noch in den Dingen dieser Welt verstrickt sind, nicht wahr? Dann haben wir natürlich ein mulmiges Gefühl. Das ging mir in der Schulzeit immer so. Wenn ich eine Sache gut durchgelernt hatte und es hieß, morgen schreiben wir eine Arbeit, ich habe mich ordentlich hingesetzt, da bin ich mit einer Selbstsicherheit in die Schule gegangen, da gab es gar nichts. Aber wehe, ich habe mich nicht um die Dinge gekümmert. Da hatte ich ein ungutes Gefühl, da war ich noch nicht aus der Haustür raus. Wisst ihr warum? Weil was nicht in Ordnung war. Und solche, die nicht in Ordnung vor unserem Herrn Jesus Christus gefunden, die sich nicht zur rechten Zeit um die Dinge gekümmert haben, die haben dann eben ein schlechtes Gewissen. Und das ist mit Beschämung verbunden. Der Jesus will nicht, dass er seine Kinder beschämen muss, sondern er möchte, dass wir, die Kinder, freudigen Herzens seine Wiederkunft erwarten und er möchte, dass er uns darin findet, dass wir frohen Herzens seine Ankunft erbeten. Und das kann nur sein, wenn wir in einem absoluten Übereinstimmungsverhältnis mit unserem Wandel und dem, was Gottes Wort hinterlassen hat, gefunden werden. Ihr lieben Kinder, bleibet in ihm. Er wird geoffenbart, unser Herr Jesus. Wir sollen Freimütigkeit vor ihm haben, damit keine Beschämung ist bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisset, nicht vermutet, dass der Jesus gerecht ist, das ist wieder der Er hier, so erkennet, nicht vermutet. Wir sollen erkennen, dass jeder, der nun die Gerechtigkeit, das heißt, wie in Kapitel 3, Vers 24, seine Gebote hält, aus ihm geboren ist. Bist du wiedergeboren? Das ist die Frage. Dann wirst du nicht von ihm hinweg beschämt werden. hinweg nicht. Der Jesus will, soweit wir Wiedergeborene sind, dass wir in gewaltiger, großer, absoluter Übereinstimmung mit der Ausübung seiner Gebote gefunden werden. Dann wird der Name des Herrn verherrlicht, er wird gepriesen, der Lohn seiner Schmerzen wird groß sein, er wird sich an seinen Kindern erfreuen können, nach seinem Willen. Wenn wir unseren Willen durchziehen, da sieht's mit der Freude Jesu an uns recht trüblich aus. Und wenn wir uns selbst in Knechtschaft bringen hinsichtlich unserer Begierden, der Begierden unseres Fleisches, des Verlangens, des Natürlichen in unseren Herzen, dann werden wir Christus gefallen und er bleibt in uns und wir in ihm. Und das ist die Absicht Gottes, hier aus diesem verlesenen Stück.
Und zwar heißt es hier in Vers 28, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Und gleichzeitig heißt es doch von ihm hinweg. Es ist das nicht eine unterschiedliche Aussage.
Letztlich heißt es hinweg beschämt, dass wir nicht hinweg beschämt werden sollen. Das heißt also, die positiven Aussagen, das Bleiben in ihm bei der Offenbarung Jesu, sollen wir positiverweise Freimütigkeit haben, keine Angst, keine schlechte Pose. Denn dort, wo das Bleiben in ihm nicht gesehen wird, ist ein Hinwegbeschämt werden. Ich glaube, das dürfte etwa der Hintergrund dieser Frage sein. Wir müssen hier Folgendes bedenken, dass die Worte des Paulus Worte Jesu waren, denn Gott hat diese Worte zu seinem Wort erhoben. Das ist das Wort Gottes, die Bibel. Alles, was wir dort drin finden, so hat Gott heilige Männer reden lassen, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, die Worte, die uns vermittelt worden sind, wurden uns gegeben in der Zwischenschaltung von Menschen. Die Triebwirkung oder die Macht war der Heilige Geist. Er hat sich der Menschen bedient, damit die Triebwirkungen in menschliche Worte gebracht werden konnten. Enthalten aber inhaltlich das Wort Gottes, die Kraft des Herrn. Das ist Wort. Das ist das Problem. Dass Gott sich mitteilen kann als der Geist Gottes. Wir sagen das Wort, das ist aber nur geistlich angeredet. Wenn der Mensch nicht des Geistes Gottes die Bibel liest, er findet nichts darin. Die lesen aus Langeweile, aus Kritiksucht, aus Frömmigkeit, aus religiösen Gründen und Beweggründen die Bibel. Alles das wird nicht in Übereinstimmung des Geistes Gottes zu finden sein. Gott hat einen Mund und wenn er diesen Mund öffnet, dann redet er Worte. Umgekehrt wie bei uns Menschen, wenn wir Worte machen, dann ist nichts dahinter. Und wenn Gott redet, dann trifft es ein. Je nachdem, für welchen Zeitabschnitt oder Zeitpunkt Gott dieses Wort bestimmt hat. Das ist der Unterschied. Und dieses Wort enthält Macht. Bei uns Luft und bei Gott Macht. Und zwar die ganze Macht Gottes, bis in die letzte Erfüllung jeder Einzelheit hinein. Ich möchte sogar sagen, noch viel, viel mehr. Wir können die Fülle des Wortes Gottes gar nicht erfassen, wie sie sich noch bis ins Letzte erfüllen wird. Wir haben heute im Zustand des Fleisches gar keine geeigneten Sinne, um die Tiefgründigkeit des Wortes Gottes auch nur andeutungsweise zu erfassen. Ich habe viele Fragen vom Wort her. Ich bringe diese Fragen deshalb nicht vor, weil ich weiß, das sind Fragen, die kann man mir sowieso nicht beantworten, also lasse ich sie. Deshalb sagt Gottes Wort in jener Stunde, in der Stunde, wo wir bei ihm sind, das lesen wir auch in Johannes, Evangelium, Kapitel 16, da werdet ihr mich nichts fragen. Warum denn? Nun, weil wir ihm gleich sein werden. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir haben bis heute Jesum noch nicht gesehen, wie er ist. Wir haben ihn gesehen. Das sagt Johannes. Wir haben ihn betastet. Es war zwar das Wort, das mitgeteilte göttliche Wort im Ausdruck des Wesens des Fleisches. Nämlich in Knechtsgestalt im Fleisch ist. Gott in seinem Sohne erschienen. Das kann Gott machen. Und das ist hier menschlich gesprochen Druckerschwärze und Papier. Ja, das ist Druckerschwärze und Papier nach der Ausdrucksart der Materie. Gott vermag sich in seiner Göttlichkeit in Materie mitzuteilen und sich zu offenbaren, beweist Christus, der Sohn Gottes im Fleische, sichtbar geworden. Nächster Beweis. Das geredete Wort Gottes, in dem die Kraft Gottes darin steckt, mitgeteilt in menschliche Lettern, in menschliche Buchstaben, die sich erfüllen, weil Gott sie geredet hat. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Was war die Ausgangsfrage? Er im Auftrage Gottes geredet hat. Er ist sozusagen der Mund Gottes, oder Gott hat ihn zu seinen menschlichen Mund gemacht, zum Munde zu den Menschen zu reden. Er vertritt im gewissen Sinne Mittlerrolle. Und zwar, weil nur einer Mittler ist, so hat Christus seine Worte durch Paulus ausrufen lassen. Damit ist immer noch Christus der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Auch wenn er den Paulus benutzt. Aber gleich so. Und genauso wie er den Paulus benutzt hat, für die Verbreitung und für das Zeugnis des Evangeliums, will er dich und mich benutzen, um sich an dir und mir zu verherrlichen. Das ist die Absicht Gottes.
Und sollen jetzt das ganze Wort Gottes gleich einem Gebot sein, oder sind da Unterschiede zwischen Gebot und Weisung, die jetzt noch der Freiheit des Menschen, der menschlichen Entscheidung?
Nein, wir müssen unterscheiden die Weisungen des oder die Gebote oder die Gesetze des Alten Testaments und von dem, der Herr Jesus sagt, ich sage euch ein neues Gebot. Das zusammengefasst ist in diesem Grundgesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer das erfüllt, der erfüllt eigentlich das ganze Neue Testament und die Gebote des Alten gleich noch mit. Denn Christus ist die Erfüllung des Gesetzes.
Weil die geht für mich sehr schwer.
Ja, für mich auch, Schwester. Wir müssen unterscheiden, und zwar das, was auch Gottes Wort unterscheidet, und das wäre falsch, die Dinge, die Gottes Wort trennt, zusammenzuziehen. Und zwar unterscheidet wesenhaft Gottes Wort
erste Geburt und zweite Geburt oder Wiedergeburt. Das, was uns im Errettetsein ausmacht, ist die Wiedergeburt. Sie vollzieht sich wesenhaft durch den Heiligen Geist als das Samenkorn, 1. Petrus 1,23, welches nicht mehr verdirbt, das dadurch den Geist Gottes versiegelt worden ist und diese Versiegelung uns gleichzeitig ein Pfand oder Unterpfand ist. Wir haben also etwas Eingelöstes, die Versiegelung. An die Frage. Der Herr hat uns durch sein Wort die Richtschnur gegeben und wir besitzen die freie Willensentscheidung. Diese freie Willensentscheidung, zu Christus zu gehen oder nicht, das heißt, mich erretten zu lassen oder nicht, ist eine Entscheidung, die Gott in meine Persönlichkeit hineingelegt hat. Bin ich zu Christus gekommen und habe ewiges Leben empfangen, unterliegt es erneut meiner persönlichen Entscheidung, meiner Gewalt, meiner freien Willensbekundung, dem Herrn Jesus treu oder nicht in allem treu nachzuwandeln. Werden wir ihn gewisse Dinge vorenthalten, die wir Christus nicht ausliefern und damit nicht Herr sein lassen, ist wie in einer Aufgabe der Mathematik x minus dem Fakt, dem ich Christus nicht ausgeliefert habe. Das heißt also, Christus ist beschnitten, ist verkürzt in mir, um das Maß, nicht eine unbekannte, sehr wohlbekannte, und zwar um das ganz bestimmte Maß, wir haben es also nicht mit einem imaginären Lösungswert zu tun, sondern er ist Christus absolut bekannt, und wenn er dir nicht bekannt ist, sage, wenn er dir nicht bekannt ist oder nicht bekannt sein soll, sollte, dann bitte den Herrn darum, dass er dir ihn offenbart. Er wird ihn dir zeigen. Denn das dem Herrn Vorenthaltene ist dann gut in der Gemeinschaft mit Christus, im Einzelnen und auch in der Gemeinde, der Herausgerufene, auch in der örtlichen, die nur ein schwaches Abbild von der Herausgerufenen der Ekklesia ist. In dem Augenblick, wo wir dem Herrn Jesus gefallen und der Herr Jesus auf der anderen Seite die Nachfolge Jesu auf die freie Willensbasis gestellt hat, unterliegen wir nicht mehr dem alttestamentlichen Modus, du musst, du sollst, sondern ich darf. Und je mehr ich mich Christus in der freien Willensausübung übereigne, umso größer ist die Verherrlichung Jesu im Himmel. Durch uns. Das haben wir ganz persönlich in der Hand. Deshalb haben wir in unserer Gemeinde sehr viel, sehr stark den Hinweis der letzten Auslieferung an Christus, auch in den Dingen, über die allgemein Kinder Gottes so gern noch ein wenig darüber hinwegzugehen belieben. Ich glaube, das dürfte da.
Das Menschsein beruht mit, hängt zusammen mit Lösegeld. Der Herr Jesus ist jetzt kein Lösegeld mehr, weil er jetzt nicht mehr im Fleische ist.
Er war, er hat sich gegeben als Lösegeld, als er im Fleische war. Hier wird von der Menschwerdung Jesu gesprochen, indem er sich selbst gab. Heute gibt er sich nicht mehr für alle. Das alle hier bedeutet, dass er das Opfer gebracht hat für alle. Er hat für alle sein Blut hingegeben. Aber der Herr Jesus verwendet sich heute nicht mehr für alle, sondern nur noch für die Seinen als hoher Priester. Und wir müssen die Dinge immer im Zusammenhang lesen. Das ist nämlich ein Aspekt der sogenannten Zeugen Jehovas, die da irgendwo einen Satz oder einen halben Satz oder anderthalb Satz rauspicken und darauf ganz schnell eine Wachturmlehre aufbauen. Nicht wahr? Und da sitzen falsche Wächter drauf auf diesen Türmen. Und wir müssen aufpassen. Die haben auch eine Friedensbotschaft. Aber das ist nicht der Friede Jesu. Der Jesus sagt, meinen Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt. Sie vermitteln weltlichen Frieden. Das ist religiös-weltlicher Frieden. Und Bruder, das, was hier eben, man braucht da nicht ins Schleudern zu kommen. Bei diesen Leuten muss man ganz ruhig werden. Und zwar kenne ich niemand, der die Bibel so schlecht kennt wie die Zeugen Jehovas. Es tut mir leid, dass ich sagen muss. Ich kenne keine Sekte und keine Gemeinschaft, die die Bibel so schlecht auslegen wie die Zeugen Jehovas. Sie kennen sie nicht, die kennen nur einige Bibelstellen, die mit der Lehre der Wachturmgesellschaft verbunden worden sind. Und darin haben die sich ein eigenes Lehrgerüst aufgebaut. Da braucht man nur mit dem Fusel ganz klein ein bisschen an einen solchen Stups ranzukommen, da fällt alles ein. Da bleibt nichts mehr oben. Man braucht sie nur zu fragen, ob sie wiedergeboren sind. Da rotieren sie schon.
Ich bin trotzdem persönlich, ja? Unabhängig von meiner Meinung über die Zeugen Jehovas, könnte ich also die Bezeichnung, nämlich der Mensch Jesus Christus, gerade wo im selben Nebensatz vorher von dem einen Gott gesprochen worden ist, ja, doch persönlich auch nicht in Einklang bringen mit der Göttlichkeit und dem Gleich oder in Gemeinschaft Christi mit dem Vater.
Wenn die Bibel sagt, in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle leibhaftig, dann haben wir in diesem geoffenbarten Sohn Gottes im Fleische den Ausdruck der Fülle Gottes, aber im Fleische. Deshalb das Verbundensein des Menschen Jesu mit Lösegeld. Das Verbundensein Jesu als hoher Priester kann niemals Mensch sein, sondern nur Gottes Sohnschaft. Die Dinge muss man auseinanderhalten. Er ist Gott, auch wenn er sich offenbart in den Offenbarungszeichen Knechtsgestalt, Fleisch. Deshalb war er immer Sohn Gottes. Aber seine Dahingabe geschah im Fleische. Warum? Weil er sich im Fleische opferte. Und in diesem Opfer ist er Lösegeld geworden. Das schließt seine Gottessohnschaft in keiner Weise aus. Er hat am Kreuz gehangen als Mensch und er hat am Kreuz gehangen als Sohn Gottes. Das sind natürlich Aspekte, die Zeugen Jehovas weder kennen, noch die darum wissen. Warum denn nicht? Weil sie seinen Geist nicht haben. Die sind da nicht hineingeführt in das Wort der Wahrheit durch den Heiligen Geist. Die wissen auch nichts mit dem Heiligen Geist anzufangen. Die brauchen er auch nicht. Aber wir brauchen ihn und wir danken dem Herrn, dass wir ihn haben.